Geschwister, heute Abend haben wir das Thema die Joel-Prophetie vom kommenden Gerichtstag des Herrn. Vor 40 Jahren habe ich mich schon mal mit dem Propheten Joel beschäftigt gehabt, als ich anfing, die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit zusammenzustellen. Vielleicht erinnern Sie sich, da habe ich als etwas vom Ersten, was ich niedergeschrieben habe, eine kleine Betrachtung über Joel geschrieben. Der große und furchtbare Tag in den 50er Jahren in Gnade und Herrlichkeit kam auch als Sonderdruck. Und dann hat das Thema Joel eigentlich bei mir 40 Jahre Pause gehabt. Und nun wurde ich mal wieder drauf gebracht. Die Übersetzung, die ich vorlesen möchte, kommt aus einem Kommentar von Hans-Walter Wolf. Wolf mit 2 F, Neukirchner Verlag. Die Joel-Prophetie vom kommenden Gerichtstag des Herrn. Natürlich können wir heute Abend nicht jeden Vers behandeln, sondern mehr überblicksmäßig die Schwerpunkte herausstellen. In 5 Punkten möchte ich das machen. Erstens Israel in der Drangsal des Endes. Es geht hier ja vor allen Dingen um Israel. Israel in der Drangsal des Endes. Zweitens Aufruhr, Aufruf zur Umkehr angesichts des Tages des Herrn. Drittens die Verheißung der Rettung und Erstattung. Viertens die verheißene Geistausgießung. Und fünftens Gericht über die Völker. Da steht ja sehr viel Ernstes, aber leben wir nicht auch in einer sehr ernsten Zeit? Gibt es nicht Entwicklungen, bei denen man sagen muss, wo soll das enden? Das kann eigentlich nur enden im Gericht Gottes. Es ist gar nicht vorstellbar, dass es anders läuft. Hat jemand heute was gesehen von der Sonnenfinsternis, der partiellen? Ja, ich hatte nicht das Vergnügen. Und der Mond wurde auch neulich wie Blut. Also man hat gesagt, diese Mondfinsternis, die wäre in Israel besonders blutrot herausgekommen. So hat es Bruder Kühl geschrieben in einem kleinen Artikel über seinen letzten Israel-Besuch. Nun will ich da nicht groß spekulieren und da keine große Bedeutung herausnehmen, aber das erinnert uns irgendwie auch an das, was hier im Buche Joel steht. Ich lese einfach mal, dass wir ins Thema hineinkommen. Nach Hans-Walter Wolf, Joel 1, 1 bis 20. Das Wort Jahwes, Yahweh oder Jehova bedeutet auf Deutsch der Seiende, der, der einfach da ist, der immer und überall da ist und der auch so bleibt, wie er ist, der Unwandelbare, der ewig Seiende, der Unendliche. Ich bin, der ich bin und ich bleibe, wie ich bin. Ich bin überall und immer da. Schade, dass man den Namen Yahweh immer nur in vielen Übersetzungen verflüchtigt in Herr. Herr in Großbuchstaben bedeutet bei Luther und in der revidierten Elberfelder Yahweh, der Ewige, sagen jüdische Übersetzer, der Unwandelbare, der ewig Seiende, der, der da ist. Das Wort Yahweh, das an Joel, den Sohn des Petuel, ergangen ist, hört dies, ihr Ältesten, lauschet, alle Landesbewohner. Geschah dergleichen in euren Tagen oder in eurer Väter Tagen? Erzählt davon euren Söhnen und eure Söhne ihren Söhnen und ihre Söhne dem folgenden Geschlecht. Das heißt mit anderen Worten, dies Geschehen, was hier beschrieben wird, ist ein einzigartiges Geschehen. Was der Beißer ließ, fraß der Heuschreck, was der Heuschreck ließ, fraß der Hüpfer, was der Hüpfer ließ, fraß der Springer. Und ich habe mich da vom Kommentator belehren lassen, das seien also nicht verschiedene Heuschreckenarten, Insektenarten, sondern es seien 4 Entwicklungsstadien der Wanderheuschrecke. Der Katzam und der Arbe und der Jellig und der Kassil. Also das erste, dass der Katzam, das bezeichnet das Tier hinsichtlich seiner zerstörenden Tätigkeit. Es könnte an die vorletzte Phase gedacht sein, in der die Tiere geflügelt sind, aber noch keinen Wanderfluch hinter sich haben. Der Beißer oder Schneider oder Nager. Das zweite, das ist der Arbe, das meint die voll entwickelte geflügelte Wanderheuschrecke, die 6 Zentimeter lang sein kann. Und das dritte, das ist dann der Jelek, wahrscheinlich die eben dem Ei entschlüpfte jüngste Heuschrecke, bei der die Flügelanlage noch unsichtbar sind, also die Larve des ersten Stadiums. Und der Kassil, da sind die Flügelanlagen zwar noch zusammengefaltet in einen Beutel eingeschlossen, aber doch schon deutlich erkennbar, wobei das Tier eine Länge von 2 bis 3 Zentimetern erreicht. Also das Erste, was hier gesagt wird, ist eine Heuschreckenplage, die Joel hier sieht. Mag sein, dass in seiner Zeit gerade auch so etwas im Ansatz vorhanden war. Eine Dürre, eine Heuschreckenplage, was ihm zum Bilde wird für ein größeres künftiges Geschehen, das er weissagt. 1 Vers 5, wacht auf, ihr Trunkenen, und weinet, wehklagt, ihr Weintrinker alle, weil der Saft eurem Munde entrissen. Da müssen Sie mal darauf achten, wie viele negative Ausdrücke es hier im ersten Kapitel gibt. Entrissen, verwüstet, zerknickt, abgeschält, vertrocknet, verdorrt und so weiter. Eine Zeit der Drangsal. Heuschrecken, aber nicht nur Heuschrecken. Es kommen dann noch eine Reihe anderer Plagen dazu. Vers 6, denn ein Volk zog gegen mein Land, mächtig und nicht zu zählen. Seine Zähne sind Löwenzähne, sein Gebiss eines Leuengebiss. Meinen Weinstock hat es verwüstet, meinen Feigenbaum hat es zerknickt, ließ ihn gänzlich abgeschält liegen. Feigenbaum, da lerne und Weinstock und Feigenbaum, da lernen Sie dann ja manches in dem neuen Buch von Budalaya, der das genau erklärt, was wir vom Feigenbaum lernen können. Der Herr Jesus hat einen Feigenbaum verflucht für den Äon. Wie lange gilt das? Was bedeutet das? Meinen Weinstock hat es verwüstet, meinen Feigenbaum hat es zerknickt, ließ ihn gänzlich abgeschält liegen, seine Ranken starren weiß, traure, wie eine Jungfrau, sackumgürtet des Mannes ihrer Jugend wegen. Entrissen sind Speis- und Trankopfer dem Hause Jahwes. Es trauern die Priester, die Diener des Altars. Verheert ist das Feld, verwelkt das Land, ja, verheert ist das Korn. Ausgetrocknet der Most, dahingeschwunden der Olivensaft. Steht beschämt, ihr Bauern, wehklagt, ihr Winzer. Die Traubenernte, war die in diesem Jahr schlecht oder ist sie gut? Ist nicht schlecht. Also brauchen wir in diesem Jahr nicht wehklagen. Da wollen wir das Danke nicht vergessen. Wehklagt, ihr Winzer, das kann ja ein andermal passieren. Wegen des Weizens und wegen der Gerste, denn verloren ist die Ernte des Feldes, sind wir dankbar, wenn es nicht so ist bei uns. Der Weinstock ist welk, der Feigenbaum dürr, Granat, auch Dattel und Apfel, alle Bäume des Feldes stehen trocken da. Ja, die Freude verdorrt bei den Menschenkindern. Gürtet euch und klagt, ihr Priester, wehklagt, ihr Diener des Altars, kommt nächtigt im Sackzeug, ihr Diener Gottes. Denn entzogen sind dem Hause eures Gottes Speis- und Trankopfer, verfügt ein Fasten, ruft einen Feiertag aus, versammelt die Ältesten, alle Bewohner des Landes zum Hause Jahwes eures Gottes und schreiet zu Jahwe dem Ewigen. Ach, dieser Tag, denn nahe ist der Tag Jahwes, wie Gewalt vom Gewaltigen kommt er. Ist nicht vor unseren Augen die Nahrung vernichtet vom Hause unseres Gottes Freude und Jauchzen? Vertrocknet liegen die Saatkörner unter ihren Erdschollen, vernichtet sind die Vorräte, niedergerissen die Speicher, denn das Korn ist verdorrt, wie stöhnt das Vieh. Also der Joel schreibt so anschaulich, vielleicht hat er, wie gesagt, in seiner Zeit anbruchweise dergleichen erlebt, dass da auch gerade eine Dürre war, er aber denkt an eine andere endzeitliche Dürre. Er schreibt so anschaulich, da hört man das Vieh ja geradezu schreien und stöhnen. Wie stöhnt das Vieh, die Rinderherden irren umher, denn nirgends ist Weide für sie, auch die Kleinviehherden kommen um. Zu dir, Jahwe, schreie ich, denn Feuer frisst die Auen der Drift, jetzt kommt auch noch Feuer dazu. Und Lohe leckt alle Bäume des Feldes auf, auch die Tiere des Feldes lechze nach dir, denn ausgetrocknet sind die Wasserbäche und Feuer frisst die Auen der Drift. Israel in der Drangsal des Endes. Es geht hier mal zunächst um das Land Israel. Wir haben es hier zu tun mit einer einzigartigen Drangsal. Israel in der Drangsal des Endes. Wir erinnern uns daran, dass auch der Herr Jesus in Matthäus 24 einmal davon spricht, es kommt eine Drangsal, wie keine war. Nun sagen uns jüdische Freunde und jüdische Brüder und Schwestern, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, so sagen viele, nicht alle, aber doch viele, was ich menschlich sehr gut verstehen kann, noch eine Drangsal für uns? Nein, das haben wir nun wirklich längst hinter uns. Kann es denn schlimmer werden, als es bei Hitler war? Was antworten wir darauf? Also ich habe als Mensch sehr großes Verständnis dafür, aber ich muss mich allerdings bei der Beantwortung dieser Frage immer wie immer ans Wort halten. Was sagt das Wort? Und da muss ich allerdings sagen, es kommt in der antichristlichen Zeit eine Drangsal wie keine war, bestätigt der Herr selber in Matthäus 24. Wieso, sagen Juden, es kann doch nicht schlimmer werden wie bei Hitler. Ich habe dann immer die Antwort gegeben, natürlich kann die Qualität des Schreckens nicht schlimmer werden, aber die Quantität, indem die Sache global wird, global, da kann man sich nicht ins Flugzeug setzen und geschwind nach New York oder irgendwo hinfliegen, sondern da ist es im letzten Antichristenreich global. Aber ich habe noch eine andere Antwort gefunden, warum diese letzte Drangsal noch kommt und warum sie einzigartig ist. Denn hier ist ja nun, wenn wir genau hinschauen, die Rede vom Land. Vom Land Israel. Übrigens ist ja noch auch weiterhin in Joel die Rede vom Land und Volk Israel. Gott steht in einer innigen Bundesbeziehung zum Lande Israel und zum Volk. Zum Volk und zum Land. Zum Land und zum Volk. Das steht auch in Jesaja 62, Vers 4. Und da wird diese Beziehung Gottes, Jahwes, Jehovas, des ewig Seienden, zu Volk und Land Israel geradezu als eine Liebesbeziehung dargestellt. Er ist vermählt und auch dein Land wird Vermählte heißen, heißt es in Jesaja 62, Vers 4. Es ist sein Volk und es ist sein Land. So lesen wir in Joel 2, Vers 18. Ich nehme das jetzt mal kurz vorweg. Dann ereifert sich Jahwe für sein Land und empfindet Mitleid mit seinem Volk. Ich habe dann nachher eine Frage an Sie. Also, hier in Kapitel 4, in der alten Elberfelder ist es Kapitel 3, sonst aber ist es bei Joel Kapitel 4, Vers 2. Dann werde ich alle Völker versammeln und sie hinab ins Tal Josaphat führen und dort mit ihnen rechten, wegen meines Volkes und meines Eigentums Israel, weil sie es unter die Völker zerstreut und mein Land aufgeteilt haben und über mein Volk das Los warfen. Wenn Gott so betont sagt, hier in Joel und anderswo, das ist mein Volk und das ist mein Land, kann man dann in der Gegenwart so mit dem Lande Israel umgehen nach Gutdünken? Oder könnte das das Missfallen Gottes erregen? Lieber Arafat, du hast ein Stückchen Land, jetzt gib mir ein Stück Frieden. Ich halte rückblickend diese Politik für verfehlt und habe das auch geschrieben in Gnade und Herrlichkeit. Im nächsten Heft können Sie es lesen. Wir wissen ja wohl aus den Medien, wie zurzeit alle Welt auf dem Netanjahu herumhackt. Und wenn ich das in den Nachrichten oder in der Zeitung mitkriege, dann übe ich Rache. Das heißt, meine Rache besteht darauf, dass ich sofort die Treppe hoch in mein Kämmerlein gehe und gehe auf die Knie und bete gezielt für Netanjahu. Dass Gott es ihm schenken möge, nicht nur zu taktieren, sondern glauben zu lernen. Aber einiges dazu geschrieben in Gnade und Herrlichkeit im nächsten Heft 6. Ich denke, es ist nicht gleichgültig, wie man umgeht mit seinem Land. Alle Welt schimpft auf Netanjahu, der zu Deutsch heißt, der Herr hat gegeben, Jahwe hat gegeben. Und Peres sagt, das hat noch kein Ministerpräsident geschafft, so schnell alles kaputt zu machen, was vor ihm aufgebaut wurde an diplomatischen und Wirtschaftsbeziehungen und Geflechten, alles kaputt gemacht. Ich denke, er ist nicht an allem schuld, sondern er versucht, die Fehler seiner Vorgänger zu korrigieren. Und im Winter, da hat Gott irgendwann eingegriffen und hat gesagt, so, jetzt habt ihr den Rubikon überschritten, halt bis hierher und nicht weiter. Das war mir doch sehr eindrücklich im Februar. Im Februar, da hat es dreimal geknallt, im Februar und Anfang März. Peng, 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 drei Selbstmordattentate, diese schrecklichen Dinge da in Israel. Und da war es mir interessant, dass kurz vorher in der Stuttgarter Zeitung, wo sehr ausführlich immer über Israel berichtet wird, der Journalist schrieb, der aus Israel, der schrieb, jetzt zeichnen sich Lösungen ab, wo wir bislang keine Lösungen sahen. Jetzt wird darüber geredet, dass bis zum Jahr 2005 so etwa der Palästinenserstaat da vorhanden ist und dass dann auch Ostjerusalem den Palästinensern, Arafat und so weiter, übergeben wird. Bang, bang, bang. Rabin vorher getötet, dann diese drei Dinge, die heiße ich ja nicht gut. Ich sage nicht wunderbar, machen Sie es nach, sage ich nicht. Aber auch das ist im Willen Gottes. Ohne den Willen läuft nichts. Und wenn es nicht der Wille des Wohlgefallens ist, dann ist es der Wille des Ratschlusses. Und dann hat Peres die Wahl knapp verloren. Auch das geschieht nicht ohne den Willen Gottes. Und jetzt wünsche ich, dass Netanjahu eine gewisse Festigkeit des Herzens bekommt. Gerechtigkeit, Fairness, nicht Kriegslüster, natürlich nicht. Aber ohne falsche Kompromisse, ohne falsche Nachgiebigkeit. Es handelt sich um Gottes Land, mein Land. Ja, was heißt denn das, wenn Gott sagt, mein Land, gehört ihm nicht die ganze Welt? Natürlich, aber ein reicher Mann, ein Milliardär, der kann ja mal einen riesen Wohnblock hinstellen oder Hochhaus, 14 Stock, 56 Wohnungen. Und er sagt da in der obersten, da links, da mit der schönen Aussicht, das ist meine Wohnung, da wohne ich. Mir gehört zwar der ganze Wohnblock, aber da will ich privat wohnen. So gehört Gott die ganze Welt, alle Völker, alle Länder, die ganze Erde, das ganze All. Aber er hat sich dies Land als sein Land und dies Volk als sein Volk erwiesen. Das bedeutet nicht, dass es dieses Volk besonders leicht hat, sondern im Gegenteil, dass es es besonders schwer hat. Ja, in gewissen Phasen der Geschichte, da sagt Gott, halt bis hierher und nicht weiter, mein Land. Da wurde ich erinnert an Shalom Ben-Gurion. Ich fand ein Büchlein in meinem Bücherschrank, das habe ich das Ruta schon sehr lange, und ich habe mal wieder drin gelesen, wahrscheinlich ist es längst vergriffen, die Antwort des Jona, 1966 in zweiter Auflage erschienen. Und da möchte ich Ihnen auch mal etwas vorlesen, dass Gott in einer bestimmten Stunde der Geschichte gesagt hat, halt, stopp, bis hierher und nicht weiter. So wie mit der Landaufgabepolitik des Rabin und Peres. Halt, Schluss. Und so auch damals im Kriege des Hitler. Und da schreibt auch Shalom Ben-Gurion von dem Doppelbund. Gott hat einen Doppelbund. Zusätzlich zu dem Bunde mit Israel spricht die Bibel vom Bunde mit dem Lande. Schon in 3. Mose 26, 42. Und dieser Doppelbund schwebte in Gefahr, als die Armee Rommels bei El Alamein stand und das jüdische Palästina bedrohte. Rommel, dessen Sohn Stuttgarter Oberbürgermeister noch ist, aber nur bis Jahresschluss, dann suchen sie jetzt gerade verzweifelt nach einem neuen. Rommel. Das war also eine sehr gefährliche Situation für Palästina. Damals kam uns eine tröstliche Stimme aus der Schweiz, der greise Führer der religiösen Sozialisten Leonhard Ragaz, der das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit für diese Erde so mutig verkündete, schrieb, das Hakenkreuz-Banner wird nicht über Zion wehen. Ja, das hat Gott nicht zugelassen. Das Hakenkreuz-Banner. Der Professor Ströter hat sich auch mal über das Hakenkreuz geäußert. Er lebte bis 1922. Und da gab es auch vorher schon eine Hakenkreuzbewegung. Und wie hat Professor Ströter das Hakenkreuz genannt? Das Zeichen der erlösenden Liebe Gottes mit Teufelskrallen. Ja, das Zeichen der erlösenden Liebe Gottes mit Teufelskrallen. Gott hat nie zugelassen und lässt nicht zu, dass das Hakenkreuzbanner über Zion weht. Weiter schreibt Shalom Ben-Gurion. Es macht mir Freude, Geschichtstheologie macht mir Freude, gerade auch bei Shalom Ben-Gurion. Nicht macht mir Freude, was er über Jesus sagt. Da ist noch eine Decke. Geschichtstheologie. Wie Sanherib vor Jerusalem musste Rommel vor den Toren des Landes Israel zurückweichen. Der Rest der Bewahrung, der im Land der Verheißung wohnte, sollte nicht mit in das Gericht gezogen werden. Es musste ein Rest bleiben, so erscheint es uns, wenn Israel sein Amt weiter in der Geschichte verwalten sollte. Die Vernichtung der Heeresmacht Rommels war der erste Geschichtserweis in dieser Richtung. Ihm sollten zwei weitere folgen, die eine Geschichtstheologie nicht übersehen kann. Ganz kurz, wenige Sätze nur noch. das andere war, es begann der ganz ungleiche Kampf zwischen dem winzigen Haufen der 600.000 Juden in Palästina mit England. 2 Jahre später wurde der Staat Israel geboren und über seine Geburt stand das tragische Wort von Anbeginn: Bedamayich Chayi, in deinem Blute sollst du leben. Ezekiel 16, Vers 6. Mit atemberaubender Präzision wiederholte sich die Geschichte des Buches Josua. Von 7 Völkern weiß die biblische Überlieferung zu berichten, gegen die Israel sich bei der Landnahme kriegerisch messen musste: Hethiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter, Jebusiter und Girgasiter. Und 1948 stehen wiederum 7 Völker mit Israel im Krieg: Jordanien, Ägypten, Syrien, Libanon, Irak, Jemen und Saudi-Arabien. Aber nun zurück zu unserem Propheten. Israel in der Drangsal des Endes. Jene letzte Drangsal betrifft dann allerdings das Land. Hier ist immer wieder betont die Nähe des Tages des Herrn im Propheten Joel 1, Vers 15. Ach, dieser Tag, denn nahe ist der Tag, Jahwes, wie Gewalt vom Gewaltigen kommt er. Tag kann bedeuten Gerichtstag, Tag kann auch einfach bedeuten die Anwesenheit des Herrn. Auf, denn die Nacht wird kommen. Ich habe aber mal ein Gedicht verfasst, vorwitzig wie ich bin, nicht auf, denn die Nacht wird kommen, sondern auf, denn der Tag wird kommen. Das können Sie als Postkarte beim Paulus Verlag in Heilbronn beziehen noch heute. Auf, denn der Tag wird kommen, denn nach Römer 13, 12 warten wir auf den Tag. Die Nacht ist weit vorgerückt. In Bezug auf das Heil haben wir Tag. Jetzt ist der Tag des Heils. In Bezug auf die Person Jesu haben wir nicht seine sichtbare Anwesenheit. Insofern haben wir Nacht, aber der Tag kommt. Dann geht die Sonne auf. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Also, vom Tag ist hier die Rede, auch in Joel 2, 1 und 2, vom Tag, von dem kommenden Gerichtstag, der hier geschildert wird als ein düsterer, finsterer Tag voller Schrecken. Es gibt im Gegensatz dazu den Tag Christi bei Paulus, Philippa 1, Vers 6, bis auf seinen Tag wird er das angefangene Werk vollenden, Philippa 1, Vers 10 und andere Stellen, bis auf seinen Tag. Darauf warten wir, auf den Tag Christi, auf seine sichtbare Anwesenheit, auf den Tag der Vollendung, der Zurechtbringung. Das ist aber auch mit Feuer verbunden. An seinem Tage wird die Gemeinde voll offenbar, 1. Korinther 3, 11 bis 15. Und was nichts taucht, wird verbrennen, aber ein jeder wird gerettet, und wenn es durch Feuer geschieht. Also, Tag, Joel 2, Vers 1 und 2, es kommt der Tag, Jahwes, ja, nahe ist der düstere, finstere Tag, der Tag der dunklen Wolke. Wie Morgenlicht über die Berge hin ausgebreitet, naht ein zahlreich mächtiges Volk, dergleichen gab's nie seit eh und je, und danach kommt's nicht wieder bis in fernste Geschlechter. Da haben wir wieder die Einzigartigkeit des Geschehens. So was gab es nicht vorher und so etwas kommt nachher nicht mehr über die Berge Israels. Einzigartig, wie die Drangsal, von der Jesus in Matthäus 24, Vers 21 spricht. Aber dort sagt er ja auch, die Tage sind verkürzt. Die Tage sind verkürzt, zusammengedrängt auf ein paar Jahre. Wie Bruder Muhl meint, im Maßstab 1000 zu 3,5 oder 2000 zu 7. Ja, das könnte so sein. Die Letztzeit ist eine komprimierte Zeit, eine zusammengedrängte Zeit. Merken Sie die Anbahnung davon vielleicht schon heute? Die Leute gehen immer ruhiger und gelassener durch ihre Tage, ja? Weil man ja beim Autofahren so viel Zeit spart, deshalb sind die Leute so ruhig, friedlich, gelassen. Ja, ich habe Zeit und Ruhe, besonders die Kinder, die Enkel haben alle so schön Zeit. In Ruhe sprechen sie mit Vati oder Großmutti, ja? Oder ist eine Hektik, eine schreckliche Hektik? Sogar die Nachrichtensprecher im Radio, die haben es manchmal so schrecklich eilig, dass ich nah dran bin, mich zu ärgern. Kerl, red doch mal langsam. Und nachher haben sie eine halbe Stunde Zeit für dumme Musik. Und er redet, redet. Viele Menschen, unsere eigenen Kinder und Enkel, da hat man den Eindruck, die sind von irgendwas getrieben. Die können nicht ruhig sitzen. Immer muss was los sein. Action, Action und weiter geht's. Ja, Das ist auch ein Zeichen, dass wir auf eine zusammengedrängte Zeit zugeht. Und ich habe mal den kühnen Satz gesagt, in einem Punkt sind sich Gott und der Teufel einig, in der Endzeit muss es schnell gehen. Aber aus völlig verschiedenen Motiven natürlich. Gott will, dass die Zeit der Not schnell vorübergeht, aus seiner Gnade. Der Teufel aber drückt aufs Tempo, Offenbarung 12, Vers 12, weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Das ist natürlich keine Einigkeit zwischen Gott und Satan. Also wundern wir uns nicht, dass in unserer Zeit so eine Unruhe kommt über die Menschen, so eine Hektik. Und das wird sich sicher noch steigern, bis in die allerletzte zusammengedrängte Endzeit in der letzten Phase der letzten zweimal dreieinhalb Jahre nach Daniel 9, 27. Zeit der Not, Zeit der Drangsal. Also vom Tag wird geredet in Kapitel 2, 1 und 2. Da ist dann noch eine andere Not, da kommt dann ein Heer von Norden. 2, Vers 11. Ja, groß ist der Tag Jahwes und furchtbar, gar sehr, und wer kann ihn bestehen? 3, Vers 4. Also ich möchte etwas sagen, damit es nicht ein endloses Blätterrauschen nachher gibt, wenn man in den Bibeln herumschlägt. Die alte, unrevidierte Elberfelder, die hat in Kapitel 2 vom Joel die Verse 28 bis 32, die gibt es in anderen Bibelübersetzungen nicht. In anderen Bibelübersetzungen ist das Kapitel 3, 1 bis 5, was in der unrevidierten Elberfelder Kapitel 2, 28 bis 32 ist. Und was in der alten Elberfelder Joel 3 ist, das ist in anderen Übersetzungen Joel 4. Das war ja wirklich nicht sehr geistreich, da solche Unterschiede zu machen. Die revidierte Elberfelder hat es wieder den anderen angeglichen. Also, Joel 3, Vers 4. Die Sonne wird verfinstert und der Mond blutig. Aha, Mondfinsternis vor kurzem, Sonnenfinsternis heute Nachmittag so teilweise. Bevor der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Natürlich gibt es immer wieder Sonnen- und Mondfinsternisse, ist ganz klar, aber es wird dann in der Endzeit noch besondere Erscheinungen geben. Und 4, Vers 14, 4, Vers 14, Getöse, Getöse im Tal des Strafgerichts, denn nahe ist der Tag Jahwes im Tal des Strafgerichts. Die Nähe des Tages des Herrn wird also sehr betont. Er kommt jetzt, um Gericht zu üben, das heißt, er hat schon begonnen. Wir sind in der Gerichtszeit des Endes in dieser Prophetie. Da sind die Heuschrecken, da ist die große Dürre. Speisopfer und Trankopfer können in einem dann inzwischen wieder vorhandenen Tempel nicht stattfinden. Der Kommentator Wolf bringt es mit den Heuschrecken in Verbindung. Die haben alles abgefressen, also mangelt es an Mehl und Öl und Wein. Kann aber auch noch andere Gründe haben nach Daniel 9, 27, dass Speisopfer und Trankopfer nicht mehr stattfinden können. Und zu diesen Plagen kommt also das Heer von Norden. Dass es von Norden kommt, das erfahren wir in Joel 2. In Joel 2, wo dann gesagt wird, dass Gott den vertreibt. Er will den Nördlichen, den von Norden kommenden, wird er vertreiben. Joel 2, Vers 20. Ich will den von Norden kommenden von euch vertreiben und will ihn verjagen in ein Land, das trocken und öde ist, seine Vorhut ins östliche Meer, totes Meer, seine Nachhut ins westliche Meer, Mittelmeer. Zu den anderen Plagen kommt also dieses Heer von Norden, Kapitel 2, 1 bis 3 und 10 und 11. Vor ihm bebt die Erde, erzittern die Himmel, während Sonne und Mond verfinstern, der Sterne Glanz verlischt und Jahwe seine Stimme vor seinem Heer erhebt. Denn sehr groß ist sein Heerlager, ja mächtig ist der Vollstrecker seines Wortes. Gott sagt einfach, das ist mein Heer, da diese Heuschrecken, die alles abfressen, aber auch der von Norden kommende, das ist mein Heer. Alles kommt von Gott. Das habe ich auch, glaube, in der Rosa von Arthur Muhl oft gehört. Alles kommt von Gott, aber nicht alles aus dem Herzen seiner Liebe. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, liebe Geschwister und Freunde. Alles kommt von Gott, aber nicht alles kommt aus dem Herzen seiner Liebe. Welcher alttestamentliche Gottesmann hat das auch gewusst, dass alles von Gott kommt? Wie heißt der Mann? Hiob. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er hätte sagen können, Naturgewalten, da kann man nichts machen. Der Teufel steckt dahinter, diese neidischen Nachbarvölker. Das wäre ja alles richtig gewesen, aber er sieht, dass hinter all dem der Herr ist, ohne den geschieht nichts. Und es wäre furchtbar, wenn es irgendetwas gäbe, irgendeine Obrigkeit, irgendeine Pein und Qual und Not und Verfolgung, die nicht, ja, Zulassung ist fast noch zu schwach, bestimmt ist, genehmigt ist, sagt Arthur Muhl gern, von ihm her genehmigt ist. Sein Heer ist das. Ja, Gott ist nicht nur der liebe Heiland, wie er heute oft dargestellt wird, sondern wir müssen ein richtiges Gottesbild haben. Er ist auch der Krieger, der Kämpfer. Er ist auch der Feldherr, der König, der Richter aller Welt. Es ist einseitig, Jesus nur als den gewaltlosen Jesus in Anspruch zu nehmen. Das ist höchst einseitig. Auf seinem Weg ans Kreuz war er gewaltlos. Da war er das Lamm Gottes. Und so ein Lamm, das lässt sich so ziemlich alles gefallen. Da hat er sich zwar verbal gewehrt. Wenn ich was Falsches gesagt habe, dann beweise es. Wenn ich nichts Falsches gesagt habe, warum schlägst du mich? Er hat auch nicht nur immer still zugehört. Aber er hat nicht dagegen geschlagen, die Gewaltlosigkeit. Und manche stellen ein Jesusbild hin in der heutigen Zeit, als wäre Jesus immer nur gewaltlos. Nein, er ist auch der kommende Richter. Da muss man mal Offenbarung 19 und anderes lesen, viele, viele Stellen. Aber zutiefst ist er die Liebe und hinter seinem Gericht ist immer die Heimsuchung, die Nachhausesuchung, die Zurechtbringung, die Lieblingsbeschäftigung unseres Gottes zurechtzubringen. Die wollen ja, die Lieben im Paulus Verlag Heilbronn, bin ja seit 5 Jahren im Ruhestand, die wollen ja das kleine Heft wieder auflegen von Karl Geyer, die Kraft der Liebe. Ich weiß nicht, ob schon fertig ist oder ob es sich noch in Druck befindet in Lahr. Der hier ist ja nicht weit von hier. Jedenfalls, das wird in Kürze erscheinen, falls es nicht schon fertig ist. Und das sollten Sie sich dann auch mal anschaffen, wenn Sie dann mal beim Paulus Verlag etwas bestellen. Karl Geyer, die Kraft der Liebe. Da hat er diese Kraft wunderbar dargestellt. Gott ist kraftvoll in seiner Liebe. Aber eben Liebe steht hinter allem. Aber keine verzärtelnde, verweichlichende, sondern eine Liebe, die sehr hart sein kann. Das zweite ist der Aufruf zur Umkehr angesichts des Tages des Herrn. Und es ist wunderbar, wie hier mitten im Gerichtsgeschehen sozusagen Gottes Herz durchbricht. Und Gott sagt, ich will doch durch all diese schweren Führungen erreichen, dass ihr den Weg zu mir zurückfindet. Joel 2, ich lese 12 bis 14. Doch auch jetzt noch gilt Jahwes Spruch, kehrt zu mir um mit eurem ganzen Herzen. Kehrt um bis zu mir, heißt es wörtlich. Kehrt um bis zu mir. Nicht nur bis zu einer traditionellen Frömmigkeit, sondern kehrt um bis zu mir. Und das mit eurem ganzen Herzen. Mit Fasten, mit Weinen, mit Trauer. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt um zu Jahwe, eurem Gott. Denn, jetzt kommt ein Zitat aus 2. Mose 34, 6. Denn gnädig und gütig ist er, geduldig und reich an Huld, und das Unheil tut ihm leid. Vielleicht tut's ihm noch einmal leid, und Segen lässt er hinter sich, Speis- und Trankopfer für Jahwe, euren Gott. Aufruf zur Buße vorab, erst einmal hier in Israel. Natürlich haben es auch die Völker bitter, bitter nötig, wie wir heute sehen, und wir selber vielleicht auch. Ruf zur Buße, zur Umkehr, kehr um bis zu mir. Es gibt eine heilsame Traurigkeit und es gibt eine Traurigkeit der Welt. Bei der Traurigkeit der Welt, da nimmt man Strick und hängt sich auf oder stürzt sich irgendwo aus dem Hochhaus oder in einen Fluss herunter. Traurigkeit der Welt, die Traurigkeit der Welt gebiert den Tod, die Traurigkeit Gottes aber, die gottgemäße Traurigkeit wirkt eine Reue, die niemand gereut, schreibt Paulus in 2. Korinther 7, Vers 10. Es gibt eine Traurigkeit, die ist wunderbar, die ist heilsam, heilsam für den ganzen Menschen. Und diese heilsame Traurigkeit, zu der wird in der Bibel aufgerufen, wenn gesagt wird, tut Buße, kehrt um. Das ist nicht einfach der finster aufgehobene Zeigefinger, sondern der Aufruf zu dieser heilsamen Traurigkeit, eine Reue, die niemand gereut, die führt zum Heil, dass man einmal sich überlegt, Herr, wo habe ich dich betrübt? Herr, wo hätte ich mein Leben zu ändern? Und vielleicht sagt es uns der Geist Gottes oder unser Gewissen, so solltest du nicht handeln oder reden. Kehrt um, bis zu mir, mit Fasten, mit Weinen, mit Trauer, kommt in diese heilsame Traurigkeit, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Kehrt doch um, habt keine Angst, er ist doch zutiefst gnädig und gütig. 2. Mose 34, 6. Ich habe mich ja, als ich Rentner wurde, zuerst mal 4 Jahre mit den Psalmen beschäftigt. 4 Jahre Psalmen. Und daraus entstand das grüne Buch über die Psalmen. Und da ist mir aufgefallen, dass immer wieder auch in den Psalmen zurückgegriffen wird auf 2. Mose 34, 6. Wie auch bei Jona, wie auch bei Joel, wird 2. Mose 34, Vers 6 zitiert. Da offenbart Gott seinen Namen vor Mose. Da offenbart Yahweh sein Wesen. Und ich habe schon dieser Tage mal irgendwo gefragt, kann es eigentlich eine wichtigere Frage für uns geben? Kann es eine wichtigere Frage für uns geben als die, wie ist das Wesen unseres Gottes? Ist noch wichtiger als die Frage nach unserem Gesundheitszustand. Was haben wir eigentlich für einen Gott? Was ist sein innerstes Wesen? Mit was für einem Gott haben wir es im Leben und Sterben und nach dem Sterben zu tun? Ich denke, eine wichtige Frage gibt es gar nicht. Ist das ein launischer Gott, mal lieb und mal böse, unzuverlässig, unberechenbar? Wer weiß, was er gerade wieder vorhat, um uns zu strafen? Oder was ist das für ein Gott? Im Neuen Testament wird es uns ja sehr klar gesagt, 1. Johannesbrief 4, Vers 8 und Vers 16. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und in 2. Mose 34, 6, da wird Gottes Wesen hier im Alten Testament schon wunderbar enthüllt. Also, Mose. Yahweh ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Yahweh, Yahweh, also der unwandelbare, ewig Seiende. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Gnade und Treue, Chesed ve'emet. Oder andermal wird einander zugeordnet, Chesed ve'emunah. Emunah, das Wort liebe ich so, daher kommt Amen. Festigkeit, beständige Treue, Emet, Wahrheit oder Treue. Und da haben wir vorher das Wort Chesed. Das ist ja mit Gnade übersetzt. Es kann auch heißen Huld oder Gunst oder Güte. Oder auch Liebe, sagen gerne jüdische Übersetzer für Chesed. Langsam zum Zorn und reich an Liebe und beständiger Treue. Reich an Liebe und beständiger Treue. Das ist das Wesen Gottes. Und wenn die zwei nicht zusammen sind, dann wird's gefährlich. Liebe plus beständige Treue. Ist das nicht gerade die Not unserer Tage? Jede dritte Ehe geht auseinander und in den Großstädten jede zweite. Wenn zur Liebe nicht beständige Treue kommt, dann ist das ganz, ganz traurig. Unser Gott ist ein Gott, dessen Innerstes ist Liebe plus beständige Treue. 2. Mose 34, 6. Diese Stelle sollten Sie sich mal merken, die wird auch in Psalm 103 und anderswo zitiert, bei Joel, wie gesagt, bei Jona und hier eben auch in Joel 2, Vers 13. Kehrt doch um zu diesem Gott, denn so ist sein Wesen, gnädig, barmherzig, geduldig, Liebe und beständige Treue. Das Unheil tut ihm leid, er ist ein mitleidender Gott. Das Mitleiden Gottes und Jesu Christi mit seinen Geschöpfen. Und deswegen wird der Herr Jesus in der Offenbarung immer wieder wie genannt? Das Lamm. Das Lamm ist eigentlich ein Hinweis auf sein Kreuzesleiden. Das Lamm. Lamm Gottes heißt immer der Gekreuzigte auf Golgatha. Er wird auch mal der Löwe genannt im Buch der Offenbarung. Und wenn ich das Buch der Offenbarung hätte zu schreiben gehabt auf Patmos, dann hätte ich wohl in meiner menschlichen Dummheit gesagt, also jetzt, wo es um Triumph geht und Herrlichkeit und Endgerichte und Wiederkunft und Abendmahl des Lammes und Herrschaft und Gericht, da schreibe ich überall der Löwe, der Löwe, der Löwe. Der Löwe, glückselig, die zum Abendmahl des Löwen berufen sind, Hochzeit des Löwen, wer möchte mit dem Löwen verheiratet sein? Also ich bin froh, dass da steht Hochzeit des Lammes. Was heißt denn das praktisch? Das heißt doch, dass der Herr Jesus, auch wenn er so ernste Gerichte übt, in seinem Wesen sich nicht ändert gegenüber Golgatha. Er ist derselbe im Wesen, wie er dorthin. Er ist derselbe Leidende und Mitleidende und Liebende und doch muss er richten. Anders kann man mit der heutigen Welt nicht zurechtkommen. Nicht einmal der allmächtige Gott wird dem Gesetzlosen Güte erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Und doch bemüht sich ja Gott, wo er kann, uns durch Güte zurechtzubringen und auch die Menschen heute zu rufen, dass sie möchten auf Güte reagieren. Aber wo das eben nicht befolgt wird, hat er noch andere Mittel. Drittens, die Verheißung der Rettung in Joel 2, Verse 18 und folgende. Die Verheißung der Rettung. Die Endzeit ist kurz, aber sehr schwer. Gibt einen heiligen Eifer Gottes für sein Land und für sein Volk. Joel 2,18. Jetzt übersetze ich mal etwas anders als dieser Hans-Walter Wolf, denn Vergangenheitsform finde ich hier nicht richtig. Hier sollte man Gegenwart übersetzen, wie die alte Elberfelder. Luther hat sogar Zukunft. Im Hebräischen sind die Zeiten nicht so einfach. Und manche haben schon gesagt, sag mir mal, wie es im Urtext steht, da ist doch alles klar. Nein, da ist eben nicht immer alles klar. Die Zeitformen sind im Hebräischen viel unverbindlicher, da kann etwas Vergangenheit heißen oder Zukunft oder Möglichkeitsform und Wunschform. Das muss dann der Zusammenhang entscheiden, was gemeint ist. Dann ereifert sich Yahweh für sein Land und empfindet Mitleid mit seinem Volk. Jahwe erhört und spricht zu seinem Volk, gebt Acht, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr euch daran satt essen könnt. Und nicht mehr übergebe ich euch der Schande unter den Völkern. Und ich will den von Norden kommenden von euch vertreiben. Und so weiter. Aufsteigen soll sein Verwesungsdunst, denn groß getan hat er. Fürchte dich nicht, Ackerland, jauchze und freue dich, denn groß hat Jahwe gehandelt. Gott ist ein Retter. Und Gott ist ein Erstatter und Gott ist ein Tröster. Und das wird gerade Israel zu spüren bekommen. Bruder Leier hat sehr schön in seinem Buch gezeigt, was man alles an dem Feigenbaum Israel lernen kann. Gottes Verheißen und dann aber auch Gottes Strenge, Gottes Gericht, Gottes Trost. Müssen Sie dann mal im Einzelnen lesen. Ich ersetze euch die Jahre, die der Heuschreck fraß, der Hüpfer und Springer und Beißer, mein großes Heer, das ich unter euch geschickt habe. Ich ersetze euch die Jahre. Gott ist auch ein wunderbarer Erstatter. Und nach der Rettung kommt dann noch etwas anderes. Joel 3, 1 bis 5, alte Elberfelder 2, 28 bis 32. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Wunderbar, dass mitten in dieser Gerichtsprophetie die Rede ist von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Das weiß auch Shalom Ben-Gurion. Bei der ersten Person der Gottheit und bei der dritten Person der Gottheit, da sind wir uns ja mit Shalom Ben-Gurion ziemlich einig. Nur bei der zweiten Person der Gottheit, da fehlt es noch. Aber das kann sich ja schnell ändern, denn solche Leute werden genau hinschauen, wenn der Messias kommt, werden genau hinschauen, ist das etwa dieser Jesus? Da haben wir also die bekannte Stelle, wo der Heilige Geist verheißen wird, Joel 3. Danach werde ich meinen Geist ausschütten auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen schauen. Auch über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausschütten. Und ich werde Wahrzeichen setzen am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchpilz. Die Sonne wird verfinstern und der Mond blutig, bevor der Tag Jahwes kommt, der große und furchtbare. Aber es wird jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden. Geistausgießung. Und wer die Bibel ein wenig kennt und das Neue Testament, der weiß ja, dass diese Joel-Weissagung zitiert wurde von Petrus. In seiner Pfingstrede, Apostelgeschichte 2, das sind keine Betrunkenen, sondern was sich hier heute ereignet, das ist die Erfüllung jener Joel-Weissagung. Wobei es aber dann in Apostelgeschichte 2 nur heißt, ich will von meinem Geiste ausgießen. Das war ein Anbruch, das war noch nicht die Enderfüllung, dass sein Geist ausgeschüttet werden soll auf alles Fleisch, zunächst einmal in Israel. Später geht es dann wellenförmig weiter. Die Art, wie hier der Heilige Geist wirkt, ist allerdings nicht die Art der Gemeinde heute. Denn sind das für uns die wesentlichen Kennzeichen? Sind das für uns die wesentlichen Kennzeichen? Also sollen wir um den Heiligen Geist beten, damit unsere Töchter als Prophetinnen durch die Gegend laufen und haben allerlei interessante Prophezeiungen der Menschheit zu verkünden? Manchmal sind ja von Norwegen und woanders her solche Prophetinnen rumgereist. Das war meistens nichts Gutes. Und die Alten, die sollen Träume haben. Oh, ich habe auch manchmal Träume, aber ich gebe nicht viel da drauf. Und dann eure jungen Männer, die sollen also Visionen haben. Sollen wir uns ausstrecken nach Prophezeiungen, Träumen, Visionen? Oh, ich weiß was Besonderes. Ich habe eine prophetische Schau gehabt. Nein, das ist nicht die Art, wie der Heilige Geist wirkt in der Gemeinde. Er will uns in das Ganze der Wahrheit hineinführen. Lesen wir Johannes 16, 5 bis 14. Er wird überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Er wird uns in das Ganze der Wahrheit hineinführen. Er wird Jesus groß machen und verherrlichen. Das ist hier eben auf dem Boden Israels gesagt. In dieser Schau, da spielen auch manchmal Träume eine Rolle. Gott kann auch mal durch Träume reden. Er kann auch mal heute eine Vision schenken. Aber ich denke, im Allgemeinen haben wir allen Grund, sehr vorsichtig zu sein, wenn jemand stolz wird auf seine Visionen. Paulus warnt davor in Kolosser 2 vor Leuten, die sich mit Visionen wichtig machten. Ich war mal in einem Kreis und da hat jemand dann, ich wollte mir das mal anhören, in jenem gemäßigten Pfingstkreis, und dann sagte einer, ich hatte eine Schau, oh, was hast du denn für eine Schau gehabt? Also da ist ein Schiff, das Schiff des Evangeliums, und da sind die Stürme und da klammert man sich an das Schiff. Ich habe nachher gedacht, du hättest ja auch ganz nüchtern sagen können, ich will ein Bild gebrauchen. Da ist ein Schiff und da klammert man sich an dieses Schiff. Aber nein, es ist natürlich interessanter, wenn man da so tut. Ich habe eine großartige Schau, eine großartige Vision. Ach nein. Bleiben wir bitte ganz, ganz nüchtern. Und das Allermeiste, was da so läuft Richtung Prophezeiungen, ich habe was Besonderes. Vorsicht, auch wenn jemand genau weiß, was nächstes Jahr ist oder in 2 Jahren, Vorsicht. Und auch keine Datenberechnungen. Träume, Visionen, bleiben wir nüchtern beim Wort. Wir haben den ganzen biblischen Kanon und wir brauchen biblische, gesunde Lehre. Wir brauchen Prophetie, Enthüllung, Deutung der Prophetie, aber nicht eigenmächtige Prophezeiungen, die in der Bibel keine Grundlage haben. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein. Jedenfalls, in der Endzeit gibt es eine Ausgießung des Heiligen Geistes auf Israel schon kurz bevor dieser Tag Jahwes kommt. Da haben wir ja auch die wichtige Stelle, Sacharja 12, Vers 10. Sacharja 12, Vers 10. Ich habe neulich nochmal in das Buch reingeschaut, meine Frau auch. Wir lesen das gerade nochmal. Begegnung auf dem Ölberg, im Paulus Verlag erschienen. Von dieser Israel, von dieser Jerusalemer Woche unter dem prophetischen Wort im Jahre 1975. Steht vielleicht in Ihrem Bücherschrank und das ist sehr lesenswert mal wieder. Kann man auch noch kaufen beim Paulus Verlag Heilbronn. Also wenn Sie mal nach Heilbronn schreiben, Kraft der Liebe von Karl Geyer habe ich Ihnen empfohlen und Begegnung auf dem Ölberg können Sie mal wieder bestellen. Ich wusste nicht, als ich vor Wochen in Heilbronn war, dass ich das heute sage, sonst hätte ich ein paar mitgebracht. Ist noch lieferbar. Also da schreibt ja auch der Dr. Falk in dem ersten Referat aus jener Woche, Dr. Falk. Das ist wieder sehr interessant. Heute macht da ja ein junger Jude viel von sich reden mit dem Buch, wie heißt der Goldhagen? Hitlers willige Vollstrecker, liegt in allen Buchhandlungen, ich kaufe das nicht, ist sowieso falsch. In der Hitlerzeit, da wären alle Deutschen da also schreckliche Antisemiten gewesen, das stimmt so nicht. Und das sagen auch Juden. Und Dr. Falk, das erste Referat in dem Buch Begegnung auf dem Ölberg, Dr. Falk sagt, die Juden haben sich vor der Hitlerzeit in Deutschland besonders wohlgefühlt. Die konnten das gar nicht fassen, ach, so schlimm wird es schon nicht kommen, hier in diesem gebildeten Volk, da wollen wir uns so richtig assimilieren. Die fühlten sich besonders wohl, sagt Dr. Falk, und nicht etwa waren sie von wütenden Hassern umgeben. Leider, leider, leider haben viel zu viele dann mitgemacht bei Hitler. Das ist allerdings eine Wahrheit und die müssen wir auch uns sagen lassen, auch von diesem Goldhagen, wenn er auch ein wenig oder sogar viel übertreibt und die Sache einseitig darstellt, wie Geschichtsforscher und Juden ja auch zugeben weithin. Sacharja 12, Vers 10. Eine wunderbare Prophetie, Sacharja 12, Vers 10. Und in diesem Buch ist also auch Friedrich Liede. Bibliothekar war er früher in Karlsruhe. Er hat dort auch einen Vortrag gehalten, 1975 in Jerusalem, über Sacharja 12. Heute wieder sehr aktuell. Und da steht auch die Verheißung der Ausgießung des Geistes in der letzten Zeit über Israel. Aber über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Auf den Gekreuzigten werden sie dann blicken. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Heilsame Wehklage und Buße ganz Israels. Ohne Buße Israels kann das Reich nicht kommen. Als Jesus auftrat, das rief er ja auch schon einmal sein Volk zur Buße. Johannes der Täufer und Jesus, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die taten aber nicht Buße. Ohne Buße Israels kommt kein Reich. Fünftens und letztens, was wir dann noch lesen in Joel 4, ist das Völkergericht. Und lassen Sie mich nur kurz so viel noch dazu sagen, dieses Völkergericht hat im Neuen Testament eine Parallele in Matthäus 25. 31 bis 46, das ist die neutestamentliche Parallele zum letzten Joel-Kapitel. Matthäus 25, 31 bis 46, da werden alle Völker versammelt vor dem wiederkommenden Christus und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirt die Schafe von den Böcken. Was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan oder auch nicht getan. Ein Vergeltungsgericht über die Völker. Ich werde euer Tun auf euren Kopf zurückbringen. Womit man sündigt, wird man gestraft, pflegte Karl Geier zu sagen. Also Völkergericht. Sie können dann mal in einer ruhigen Stunde Matthäus 25 ab Vers 31 zu Hause durchlesen. Und dann haben wir den herrlichen Trost für sein Volk. In den letzten Versen. Gott ist ein Tröster, Gott ist ein Retter, Gott ist ein Erstatter. Vorab einmal für Israel, aber für uns ist er kein anderer Gott. Für uns ist er auch der Retter und der Tröster und der Erstatter, der zutiefst die Liebe ist. Wie schön heißt es dann in Joel 4, Vers 16, 4, Vers 15, also immer wieder Sonne und Mond. Sonne und Mond sind schwarz, der Sterne Glanz erloschen. 4, Vers 15, während Jahwe vom Zionsberg her brüllt und aus Jerusalem seine Stimme erhebt, sodass Himmel und Erde erbeben. Aber für sein Volk ist Jahwe Zuflucht und eine Feste für Israels Söhne. Und ihr werdet erkennen, dass ich, der ewig Seiende, der unwandelbare Jahwe, euer Gott bin, der ich auf dem Zion, meinem heiligen Berge, wohne. Und Jerusalem wird ein Heiligtum sein, durch das Fremde nie wieder hindurchziehen. Aus Jahwes Haus entspringt ein Quell, der trinkt das Akaziental. Und das erinnert uns am Schluss an Offenbarung 22, Vers 1. Aus dem Tempel des Herrn entspringt ein Quell. Und wenn wir dann im Geiste weitergehen, in die Neuschöpfung hinein, dann haben wir in Offenbarung 22 keinen Tempel mehr. Er selber ist der Tempel, der Herr und das Lamm. Thron Gottes und des Lammes, Offenbarung 22, und auch von da geht ein Quell aus mit lebendigem Wasser für alle, die dieses Wassers noch bedürfen, weltweit strömend. So ist unser Gott, er ist nie am Ende mit seinen Gütigkeiten. Amen. Ja.